Wie geht Beten? Wie macht man das, Beten? Das wollen die Jünger von Jesus wissen. Aber eigentlich denkt man, sollte das doch nicht so schwer sein mit dem Beten. Also ein Tag hat 24 Stunden, 1440 Minuten. Und wie viel beten durchschnittliche Christen an solch einem Tag in 1440 Minuten? Nehmen wir mal an, vielleicht gut gerechnet, durchschnittlich 15 Minuten. 15 Minuten, ja, ich würde sagen, so ein Strich etwa. 15 von 1440 Minuten, durchschnittliches Gebet. Schauen wir uns diese 15 Minuten etwas genauer an. Was passiert in diesen 15 Minuten? Was passiert hier? Also, wenn wir beten, dann würde ich mal sagen, etwa 75%, ja, sind schon unsere Sorgen und Ängste ein Thema. Naja, und dann geht es natürlich auch um To-Dos, die wir mit Gott besprechen. Ey, Gott, du weißt, nächste Woche das Meeting mit dem Chef und die Klassenarbeit. Also weiterer großer Teil sicher die To-Dos. Das, was so ansteht. Ja, und dann ist natürlich uns als Christen auch wichtig, der Dank an Gott, der ja auch nicht zu kurz kommen soll. Also hier machen wir dritte Spalte mit dem Dank, das D für Dank. Ja, und schließlich ist uns als Christen ja auch wichtig, dass wir hören wollen, was Gott uns zu sagen hat. Ja, hier. Also 15 Minuten Gebet, so könnte es, denke ich, durchschnittlich ausschauen, oder? Wenn ein Ehepaar zu mir in die Eheseelsorge käme und erzählen würde, dass so ihre Ehe abläuft. Ja, also wir reden so 15 Minuten am Tag miteinander. Würde ich sagen, Menschenskind, das ist besser als bei manch anderen. Und was redet ihr da so? Naja, also so 75% ist so, wo es um unsere Ängste und Sorgen geht. Und die To-Dos natürlich. Wer bringt die Kinder morgen in den Kindergarten? Und wer wechselt die Glühbirne aus? Das steht an, das muss man miteinander besprechen. Ja, und irgendwie ist uns natürlich als Ehepaar auch wichtig, dass wir einander Danke sagen. Hey, du hast heute gut gekocht, danke. Irgendwie soll das Hören ja auch nicht zu kurz kommen, dass wir, ich dann schon auch frage, und gibt's was dir noch wichtig ist? So ein Ehepaar würden wir doch in die Ehetherapie schicken, oder? Wenn das die Kommunikation in eurer Ehe ausmacht, ihr aber eine Liebesbeziehung wollt, dann müsst ihr an eurer Kommunikation arbeiten. Lehre uns beten, bitten die Jünger deshalb Jesus, weil sie gemerkt haben, das ist es nicht. Der Haken, Jesus lehrt sie beten, aber das, was er ihnen mitgibt, das Vaterunser, wir können es in 30 Sekunden beten, aber durchbuchstabieren muss man es, glaube ich, das ganze Leben, so wie in der Ehekommunikation auch. Ich lese uns das Bibelwort für den heutigen Sonntag. Diese berühmten, bekannten Verse, das sogenannte Vaterunser. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, ich lese ab Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das Vaterunser wäre eine ganze Predigtreihe wert oder mindestens eine Bibelarbeit. Das ist heute nicht dran, weshalb ich drei Schwerpunkte setzen will, mit denen Jesus unser Gebet prägen möchte. Das erste: Wenn Gott mein Vater ist, dann bin ich kein Waisenkind. Das ist die Grundlage. Vater unser im Himmel. So beginnt Jesus sein Gebet und verstärkt diesen Gebetsfokus auf Gott als Vater durch diesen Vorspann, wenn er sagt: Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Vater unser im Himmel. Bevor Jesus uns beten lehrt, zeigt er uns, mit wem wir das Vorrecht haben zu reden und wer dieser für uns ist und wer wir für ihn sind. Ich weiß nicht, was für eine Vatererfahrung du in dieser Welt hast, aber ob gut oder schwierig, sie ist in jedem Fall kein Vergleich zu deinem Vater im Himmel. Gott ist ein vollkommener Vater und wir dürfen seine Kinder sein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Christen eher eine Waisenexistenz führen und sich in einer Waisenexistenz durchs Leben schlagen, als ob sie Waisen wären und keine Gotteskinder. Oder wie sonst soll man das anders nennen als eine Waisenexistenz, diesen Kampf um Anerkennung, um Wert, um Wohlstand, um einen sicheren Platz im Leben? Oder umgekehrt, woher kommt diese lähmende Angst, die unsere 75% hier so massiv prägen? Weshalb fühlst du dich so oft alleingelassen oder einsam? Weshalb empfindest du dich so oft als missverstanden, ungeliebt, ungewollt? All das hat etwas mit einem Leben in einer Waisenexistenz zu tun. Du bist aber kein Waisenkind. Du hast einen Vater im Himmel. Und Himmel meint in dem Fall nicht weit weg, sondern im Gegenteil, weltumspannend, allgegenwärtig, präsent bei dir. Wenn Jesus uns beten lehrt und sein Gebet mit der Anrede Vater unser im Himmel beginnt, dann will er dich herausfordern. Hör auf zu leben, als ob du ein Waisenkind wärst. Einsam, allein, das sich durchs Leben boxen muss, immer auf der Suche nach Anerkennung, Prestige, Sicherheit und Wohlstand. Du bist das über alles geliebte Kind deines Vaters im Himmel. Und seine Vaterliebe einerseits und seine himmlische Allmacht andererseits wollen in dir dieses kindliche Vertrauen stärken und wecken, mit dem sich Kinder in die Arme ihres Vaters werfen, unumstößlich gewiss, dass alles gut wird und in den Armen des Vaters alles gut ist. Und so wie es Jesus formuliert: Dieser Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn darum bittet. Und wenn du immer wieder in solch eine Waisenhaltung zurückrutschen willst, dann schau mal auf Jesus. Hat er denn als Waisenkind gelebt? Mitnichten. Im Gegenteil, ich und der Vater sind eins, sagte Jesus. Und genau das sehen wir ja dann auch daran, wie Jesus betet. Du bist kein verlassenes Waisenkind, sondern geliebter Sohn und geliebte Tochter deines Vaters im Himmel. Und auf diesem Hintergrund, du bist Gottes geliebtes Kind, sind dann auch die beiden Schlussbitten des Vaterunsers zu verstehen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Weshalb sind diese beiden Bitten von der Vateranrede her zu verstehen und von unserer Identität als Kinder unseres Vaters im Himmel? Schauen wir, wie das bei Jesus war. Bei seiner Taufe hört Jesus die Zusage Gottes: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und direkt im direkt folgenden Vers lesen wir, wie Jesu Weg in die Wüste ging. Wo was geschieht? Er wird vom Teufel versucht. Wie das geschieht? Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Dann stellte er ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab und so weiter. Jesus bekommt es von Gott zugesprochen: Mein geliebter Sohn. Und auf die Zusage folgt die Versuchung des Feindes, die genau darin besteht, diese Kindschaft in Frage zu stellen. Bist du Gottes Sohn? Aber wenn ja, dann. Und dann passiert etwas Entscheidendes. Der Teufel sagt nämlich nicht: Wenn ja, dann genieße die Liebe des Vaters. Sondern: Wenn dann, beweise es. Eine vom Himmel gekommene Stimme der Gnade. Ah, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Wenn du Gottes Sohn bist, ah, dann musst du das beweisen und dir die Kindschaft verdienen. Wenn du Brot aus Steinen schaffen kannst oder vom Tempel springen, oh, dann ließe sich das vielleicht glauben, dass an deiner Gotteskindschaft was dran ist. Bist du Gottes Kind? Dann sollte dir eigentlich das nicht passieren, was da letzte Woche passiert ist. Bist du Gottes Kind? Weshalb bist du denn krank? Bist du Gottes Kind? Ah, dann müsste sich das doch in deutlich mehr Geistesgaben zeigen. Bist du Gottes Kind? Ah, dann müssten doch deine Mitmenschen viel mehr von dir beeindruckt sein. Bist du Gottes Kind? Ah, dann solltest du alles geben, dass man das auch sehen kann, an dem, was du leistest. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Von dem, der uns die Kindschaft in Frage stellt. Und der dich von deinem Vater im Himmel entfremden will. Der Feind macht den Vater klein und seine Fürsorge und seine Vergebung. Und stattdessen fragt er nach deiner Leistung und verstärkt deine Zweifel und macht dein Versagen groß. Und deshalb ist die Vateranrede so etwas wie der Home Run im Baseball oder in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Home Run zum Vater. Und du betest: Vater unser im Himmel. Und indem du diese vier Worte sprichst, läufst du los und wirfst dich in die ausgestreckten Arme des Vaters. Beten heißt, sich in die ausgestreckten Arme des Vaters zu werfen. Und in diesen Armen kommt erst einmal nichts. Und dann nochmal nichts und nochmal nichts, als allein diese Gnade zu genießen. Mein geliebtes Kind. Wenn Gott mein Vater ist, dann bin ich kein Waisenkind. Ein zweites: Wenn Gott geehrt wird, dann kommt der Mensch nicht zu kurz. Wie ist das Vaterunser aufgebaut? Nein, die erste Bitte ist nicht die um das tägliche Brot. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein, dein, dein. In den Armen des Vaters wird mir der Vater groß. Bevor die Bitte um das tägliche Brot oder vorher hier in unserer Grafik vor unsere Ängste und Sorgen und die To-dos und alles, stellt Jesus den Lobpreis Gottes. Und übrigens ja auch wieder ans Ende des Gebetes. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ehrt Gott, wenn wir ihm den ersten Platz geben in unserem Leben und sich dies auch in unserem Beten niederschlägt. Am Anfang und am Ende. Und zugleich will Jesus dich mit dieser Reihenfolge, zuerst der Blick auf Gott und dann die Bitte um das tägliche Brot, will er dich auch fragen: Weshalb drehst du dich eigentlich um die einzelnen Weckle, wenn du doch selber in den Armen des Bäckers gehalten wirst? Mit dem Aufbau des Vaterunsers ermutigt dich Jesus: Glaube und bete zu deinem großen Gott und verirr dich nicht im Klein-Klein dieser Welt, das du ihm jeden Tag vorhältst, ohne es ihm wirklich zu geben. Denn das hier spielt sich ja Tag für Tag bei uns ab, dass wir es uns wiederholen und am nächsten Tag wiederbringen und wiederholen und wiederbringen. Dein, dein, dein. Das ist der Lobpreis dessen, der regiert. Verbunden mit der Ermutigung zum Blickwechsel. Weg von mir und hin zu Gott. Sein Reich ist größer als meine kleine Welt. Sein Wille ist besser als meine kurzsichtigen Sehnsüchte. Geheiligt werde dein Name. Dieser Lobpreis Gottes wird dann zugleich auch zum Bekenntnis und zur Bitte. Vater im Himmel, hilf mir, heute so zu leben, dass mein Leben deinen heiligen Namen ehrt. Dein heiliger Vatername soll sich heute in meinem Leben widerspiegeln. Alles, was ich heute denke, rede und tue, soll deinen heiligen Namen ehren. Dein Reich komme, hoffentlich bald, dass es wahr wird und wir einmal bei dir sind. Aber bis dahin, dein Reich komme heute, mitten hinein in meinen so irdischen Alltag. Dein Reich komme in das Leben meiner Mitmenschen. Dein Reich komme, dass Menschen heute zum Glauben an dich finden, weil es nichts Besseres im Leben gibt, als mit dir zu leben. Und dass so dein Reich heute in ihrem Leben anbricht. Dein Wille geschehe. Warum zweifle ich so oft, dass dein Wille für mich der Beste ist? Vater im Himmel, warum denke ich immer wieder, da gibt es doch irgendeinen Haken. Stopp! Wenn Gott geehrt wird, kommt der Mensch nicht zu kurz. Nicht zu kurz. Es mag irdische Väter geben, die ihre Kinder zu kurz kommen lassen. Aber nicht so dein himmlischer Vater. Im Geben nicht und im Vergeben auch nicht. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir haben einen Gott, der gerne gibt und der gerne vergibt. Gibt und nimmt. Beschenkt und befreit sollst du leben. Und das heißt dann auch noch ein drittes. Wenn Gott mein Herz frei macht, darf ich meinen Mitmenschen ihre Schuld auch nicht nachtragen. Jesus lehrt uns das Vaterunser und dann fällt auf, dass er zwei Themen verstärkt. Das ist durch den Vorspann, den Blick auf Gott als fürsorgenden Vater und im Anschluss die Vergebungsbitte, die er direkt mit der Mahnung aufgreift: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Was für eine Drohung. Klingt doch ein bisschen gesetzlich, oder? Und ich sage euch, es ist einer der besten und kostbarsten Sätze der Bibel überhaupt. Denn was soll ich euch sagen? Den Satz hat Jesus definitiv deshalb auch noch hinzugefügt, weil er an mich gedacht hat, an mich, Uwe Rechberger. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber so ist es. Der arme Uwe, so muss es Jesus damals durch den Kopf geschossen sein, dem wird mal kein Mensch seinen Schrott vergeben, wenn ich sie nicht dazu zwinge und ihnen klar mache, dass Gott ihnen auch nicht vergibt, wenn sie dem Uwe nicht vergeben. Und so denke ich mir bis heute, ich bin der glücklichste Mensch, weil Jesus schon vor 2000 Jahren an mich gedacht hat und an meine Böcke. Und sich hat damals was einfallen lassen, dass meine Mitmenschen, wenn schon vielleicht nicht unbedingt aus Liebe zu mir, aber doch so wenigstens aus der Achtung gegenüber Gottes Gebot heraus, mir meine Böcke vergeben und wo ich an ihnen schuldig geworden bin. Ich komme zum Schluss. Jesus sagt über das Vaterunser: So sollt ihr beten. Das ist ein Gebot. Weshalb wir so beten sollen? Weshalb wir so beten sollen? Weil wir darin eine große Freiheit erfahren dürfen. Frei. Und wie ein Gebet ausschaut, das Jesus uns mitgeben will, dass es nicht von unseren Sorgen und Ängsten und To-dos dominiert ist. Zum einen, er malt uns diesen Vater vor Augen und uns, wer wir sind, als seine Kinder. Vater-Kind-Beziehung. Lauf in die Arme des Vaters und genieß es, sein Kind sein zu dürfen. Das heißt beten. Und dann heißt beten, weiter diesen Blickwechsel einzuüben. Wo Gott geehrt wird, kommt der Mensch nicht zu kurz. Und diese Freiheit zum Blickwechsel weg von uns auf Gott und seine Größe und das Vertrauen, dass er für uns sorgt, die ermutigt uns dann auch zum Blick auf die anderen. Du bist frei für andere. Lehre uns beten. Das ist ein Gebot, das Jesus uns mitgibt. Aber wenn dich vielleicht das Gebot nicht überzeugt, dann möglicherweise die Verheißung, die ich abschließend als Frage in den Raum stellen will. Welches Gebet sollte Gott eigentlich lieber erhören als sein eigenes Wort? Amen.